Willkommen im Salatschatten bei Jobst, der Plauderstunde über Wild und Unterwild. Genau das haben wir uns heute auch vorgenommen. Ich habe einen Studiogast heute hier, mit dem ich ein bisschen Weltbetrachtung beschwatzen möchte. Unterwelt, das ist ein Blick in die Vergangenheit und Welt, in die Gegenwart. Und genau in beiden ist er, wie die meisten anderen Leute auch, aber eher in ganz besonderer Weise verankert. Es ist nach mehrmaligen Versuchen, endlich ist es uns gelungen, ihn hier vor das Mikrofon zu bekommen im Studio im Freiland, der Lutz Böde. Hallo Lutz.
Hallo.
Ich hatte mich letztens an dich erinnert, weil wir uns flüchtig kannten aus einer sehr bewegten Zeit, 1990, also ich erst ab 90, du wahrscheinlich schon eher, und zwar in diesem, ja, wie nannte man das, diese ehemalige Stasi-Zentrale da in der Lindenstraße, Lindenhotel, sagten viele.
Ja, Lindenhotel war wohl der Begriff, der so geläufig war damals.
Dieses Haus war ja wie viele andere, ja, ehemalige DDR durch Stasi oder andere staatliche Organe genutzte, in der Wendezeit übergeben worden an oppositionelle Gruppen, wie man sie so nannte, DDR-Opposition. Und in der Lindenstraße, ich weiß nicht, was da heute drin ist da noch jemand drin von den alten Parteiengrüppchen?
Also in einem Teil ist wohl die Gedenkstätte Lindenstraße in der 54 und in der Nummer 53 ist jetzt makabererweise eine Immobilienfirma.
Habe ich auch schon gesehen. In unserem Büro sind die drin, Immobilienfirmen. Das fand ich nicht so sehr passend, aber klar, deswegen, aus genau dem Grund, waren ja viele da drin, damit das vielleicht doch nicht passiert oder man zumindest dagegen war. Ja, also in diesem Haus waren das Neue Forum natürlich, damals DDR-Oppositionsbewegung, Argus, ja, so eine Truppe, die sich mit Stadtentwicklung und sowas beschäftigt hat, also auch den Grünen irgendwo nahestehend, die Grüne Partei, wo du dabei warst, unten drunter die Vereinigte Linke, wo ich mit Plakate verteilt habe, und in dem größeren Haus, wer waren da noch so, Demokratie Jetzt und sowas.
Und Rainer Speer für die SDP damals, später genau, SPD.
Genau, SDP hieß die.
Und die Unabhängigen Frauen.
Das waren sie, oder haben wir noch jemanden vergessen?
Wir haben bestimmt noch ein paar vergessen, aber Peter Schüler saß da auch bei Demokratie Jetzt, erinnere ich mich.
Das sind Namen, als Brandenburger kenne ich das nicht, was hier in Potsdam so ein Kaminski ist mir noch so ein Begriff.
Von ja, Kaminski war da auch zugange.
Die Grüne Partei, bei denen du damals warst, die schien mir damals aber gar nicht so sehr grün in dem Sinne, wie man es dann aus der späteren Zeit kannte, so Öko und Anti-Atom, sondern eher so universell politisch und ja, eigentlich ganz schön links.
Ja, das waren ja eigentlich alle Gruppen, die damals da zugange waren. Nach meiner Erinnerung, das hat ja allgemein dann sehr schnell eine Verschiebung in die Realität gegeben oder in die Welt, wie du sagst, von der Unterwelt. Also man hat sich dann schnell den Gegebenheiten so nach und nach angepasst. In der eigentlichen Wendezeit hatte ich schon die Erinnerung und den Eindruck auch damals, dass sich viele Gruppen auch viel mehr für neue gesellschaftliche Projekte interessiert haben, als für einen schnellen Beitritt zur Bundesrepublik.
Ja, von denen, die dort drin waren. Ne? Bei den einen ist der Wandel dann schneller eingetreten als bei den anderen. Und ja, je nachdem auch, wie man sich dann in den Parlamentarismus professionell eingefügt hat, sich den Regeln unterworfen hat entsprechend. Und heute, so viel weiß ich schon von dir, bist du aber nicht mehr in der Grünen Partei, sondern in der Partei Die Andere.
Na, das ist eine Potsdamer Wählergruppe. Wir sind ja damals ausgetreten da, also viele Leute eigentlich, als dieser Zusammenschluss mit dem Bündnis 90 drohte, also die waren ja sehr viel konservativer als wir. Und viele von denen sind ja inzwischen auch in der CDU angekommen. Günter Noke, Vera Wollenberger, jetzt Lengsfeld. Also diese Leute, mit denen hatten wir es ja damals zu tun. Und da wollten wir keine Parteivereinigung mit denen haben, das war ganz klar.
Viele Westgrüne haben das auch nicht mit viel Freude gesehen, dass man dort also Auffassungen mit einem Schwung reinbekommt, die also nicht die Mittel etwa auch der Westgrünen Partei entsprachen. In welchem Jahr war das nochmal? 94 oder?
93, 94, so in dem Dreh muss es passiert sein dann, dass die Grüne Partei am Osten quasi aufgelöst wurde mit dieser Vereinigung, wenn man so will, mit dem Zusammenschluss. Und diese Bürgerrechtler, oder wie sie ja jetzt immer genannt werden, Ex-Bürgerrechtler, die waren ja eigentlich auch nur ein Mittel des parteiinternen Flügelstreits der Westgrünen, um die Partei ein Stück weit nach rechts zu verschieben.
Und die andere ist aber ein bundesweit einmaliges Projekt, oder gibt es das auch in anderen Städten noch?
Nein, das gibt es nicht in anderen Städten. Die Gruppe ist ja mal hervorgegangen aus der Kampagne gegen Wehrpflicht. Ja. Also die hat sich ja 1990 in Berlin gegründet mit der Vereinigung, weil da der entmilitarisierte Status Berlins entfiel und man gesagt hat, jetzt hat die Bundeswehr plötzlich Zugriff auf die ganzen Leute, die ja teilweise ihren Wohnsitz bewusst in Berlin genommen hatten, um sich der Wehrpflicht auch zu entziehen. Und da wurde dieses Projekt gegründet. Das gab es dann irgendwann auch in Potsdam. Ja, und irgendwann gab es die Idee auch zu der Stadtverordnetenversammlung, also zu der Wahl da anzutreten, die Möglichkeiten zu nutzen, an Informationen zu kommen und auch ein bisschen Öffentlichkeit herzustellen für antimilitaristische Positionen und Ideen. Und ja, dann waren wir da vertreten und irgendwie hat sich das natürlich thematisch ausgeweitet. Blieb nicht bei wenigen Themen und irgendwann waren wir dann Fraktionen, haben den Namen auch ein bisschen erweitert, um der Realität ein bisschen hinterherzukommen, weil wir waren ja dann irgendwann auch politischer Themenanbieter in der vollen Bandbreite. Und ja, und jetzt gibt es das Projekt eben schon seit 93 sind wir in der Stadtverordnetenversammlung da vertreten.
Kampagne gegen Wehrpflicht, das heißt, das waren Leute aus West-Berlin?
Nee, das waren nicht Leute aus West-Berlin, aber wir hatten mit denen natürlich viel zu tun bei Aktionen. Damals gab es ja wirklich spektakuläre antimilitaristische Aktionen. Da gab es noch Termine vierteljährlich zu den Einberufungen, wo es klassische Rekrutenzüge gab, kurz nach der Wende, wo wirklich Züge, die neuen Soldaten in die Kasernen gebracht haben. Da gab es dann mal Gleisblockaden auf den Bahnhöfen, wo sich teilweise über 100 Leute beteiligt haben. Das ist dann auch schnell von der Bundeswehr geändert worden. Die haben dann so Einzelfahrscheine verteilt eine Weile, sind dann aber mit einer Gruppe immer hingefahren. Dann gab es das auch noch und irgendwann wurde dann die Anreise individuell gestaltet, so dass sich das ein bisschen erledigt hat, diese Form. Inzwischen ist ja die Wehrpflicht ohnehin abgeschafft.
Aha, aber damals hatten diese Aktionen dazu beigetragen, dass die Bundeswehr die Anfahrt der Soldaten auch anders geregelt hat.
Ja, es gab ja zu allen Einberufungsterminen wirklich spektakuläre Aktionen und die Presse hat da sehr dankbar und sehr ausgiebig darüber berichtet. Die Bundeswehr hat schon, gerade nach der Kampagne gegen Wehrpflicht, nach unseren Aktionen ganz erheblich ihre Öffentlichkeitsarbeit auch eingestellt, auch in Hinsicht dieser Inhaftierung und Arrestierung von Wehrdienstverweigerern, es gab ja Leute, die total verweigert haben, die dann in die Kasernen kamen, von den Feldjägern geholt wurden, dann die Befehle verweigert haben, eine Waffe zu nehmen oder sich die Haare zu schneiden und dann erstmal in den Arrest gesteckt wurden. Ja, da gab es auch immer viele Aktionen und viel Aufruhr und die Bundeswehr hat da eigene Merkzettel und Anweisungen erteilt, wie in solchen Fällen die Öffentlichkeitsarbeit zu gestalten ist. Ja, also ja, die Kampagne gegen Wehrpflicht hat da durchaus ein paar Maßstäbe gesetzt.
Na, ich kann mich erinnern, damals in den üblichen Heftchen, die so rumliefen, Telegraph war ja eins davon oder auch unser VL-Heft, und da waren immer ganz viele Artikel über solche Wehrdienstverweigerer, wie die dort behandelt wurden und was man da für Aktionen macht. Also war damals ein Thema wirklich, ja, mag man jetzt gar nicht mehr so richtig, obwohl jetzt gäbe es viel mehr Grund, gegen die Bundeswehr irgendwie Aktionen zu machen, aber eben die Wehrpflicht als Thema ist natürlich jetzt nicht mehr, was will man jetzt machen, ne? Züge nach Afghanistan, ne, blockieren, aber oh, was wird dann passieren? Ich glaube, da verstehen die dann keinen Spaß mehr heute, würde ich mal vermuten.
Na, damals wurden ja auch viele Leute mit reingezogen, die per se keine Lust dazu hatten oder das aus politischen Gründen, aus Gewissensgründen abgelehnt haben. Heute kann man ja relativ einfach Nein sagen, man beteiligt sich eben nicht. Die Bundeswehr ist ja ganz anders strukturiert als damals und natürlich wird immer mehr umgebaut für Auslandseinsätze, für Einsätze und kommt eigentlich gut ohne die Wehrpflicht aus.
Ja, aber sie agiert im Namen der gesamten Nation, also auch mit dem Geld der Nation.
Wenn man ja, so natürlich.
Will. Also die Berechtigung dagegen, weiß ich, zumindest symbolische Aktionen zu machen, die sehe ich nach wie vor.
Ja, natürlich, die Berechtigung ist da, aber die Leute sind eben nicht mehr in dem Sinne persönlich betroffen, dass sie gezwungen werden zum Wehrdienst. Man kann relativ einfach sagen, man beteiligt sich nicht und ist für einen persönlich die Angelegenheit erstmal erledigt. Während in dieser Zeit war man ja sofort mittendrin. Man hatte seinen Einberufungsbescheid und musste sich dazu verhalten. Und das hat Leute ja zu viel Widerstand und auch zu viel Kreativität veranlasst. Wir hatten da Leute, die haben sich für die Europawahl als Einzelbewerber aufgestellt. Und man kann ja dann als Bewerber in dieser Zeit nicht herangezogen werden, hatten genau ausgerechnet, wann sie ihren Wahlvorschlag einreichen müssen, wann sie wie viele Unterstützungsunterschriften, wie viel Zeit sie damit überbrücken können und dann vielleicht noch mit einem Widerspruch und dann waren sie irgendwann über die Einberufsbarkeitshöchstgrenze hinaus. Ja.
Wäre es heute vielleicht besser, ein Wehrrecht zu fordern im Sinne einer Volksarmee, wenn man den Demokratiegestus ernst nehmen würde? Muss man ja nicht unbedingt, aber dann könnte man ja sagen, jeder sollte doch aber wenn, dann rein dürfen. Und ich sage, ich will mitmachen und schon bin ich drin und die müssen mich nehmen.
Naja, heute wird ja auch noch fast jeder genommen. Also die Bundeswehr hat natürlich ein paar Probleme mit dem akademischen Nachwuchs, das ist klar. Deswegen haben wir auch ganz lange an der Wehrpflicht festgehalten, weil die Wehrpflicht eine Möglichkeit war, Leute mal auszuprobieren, Leute mal ranzuführen. Und es gab eine ganze Menge Leute, die dann durch bestimmte Angebote auch ein bisschen hängen geblieben sind in der Bundeswehr, dann doch eine Karriere in der Bundeswehr gemacht haben, dann vielleicht über eine Berufsausbildung eingestiegen sind oder über ein Studium. Und das fehlt der Bundeswehr jetzt. Aber ob man das Recht haben sollte, in die Bundeswehr, bei der Bundeswehr mitzutun, ich weiß nicht, dass die Lösung ist. Genau genommen brauchen wir ja zurzeit auch eigentlich keine klassische Armee mehr.
Tja, leider, das kann man anders lösen. Das imperialistische Interesse durchsetzen. Ich kann mich daran erinnern, 90, glaube ich, die Lange Brücke war gesperrt von einer Horde junger, engagierter Menschen als quasi Dirigent, immer mit dazwischen Lutz Böde. Das ging gegen den Irakkrieg, also den ersten Überfall auf den Irak. Und die Trabis, wie sie damals noch für eine große Zahl rumfuhren in Wartburgs, hielten auch alle bereitwillig an und fanden das alles prima und haben diese paar Warteminuten auch alle dankbar entgegengenommen, dass da mal so ein bisschen was öffentlich passiert. Und ja, das waren so die ein bisschen die Highlights. Wart ihr denn bei der Märzwahl erfolgreich eigentlich? Ich weiß gar nicht mehr,
bei der Volkskammerwahl?
Ja, oder? Ach, genau.
Nein, das war ganz furchtbar. Also wir hatten ja da, war ja dieser Wahlabend. Man hat ja da, na, sag ich mal, nichts Schlimmes geahnt, kann ich ja gar nicht behaupten. Ich war ja eine Woche vorher in Leipzig. Man lebt ja hier immer und dachte, na ja, irgendwie so wird die Mehrzahl der Leute irgendwie die SPD oder die damals noch SED, PDS, weiß ich nicht was, irgend sowas in der Art wählen und vielleicht noch ein paar Grüne und na ja. Also die CDU hat ja hier keine Rolle gespielt. Also zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung oder in meiner Wahrnehmung. Dann fuhr ich da nach Leipzig. Da hingen überall so grün-weiße Fahnen rum und schwarz-rot-gold und also so befremdliche Parolen. Also da hatte ich schon irgendwie das Gefühl, hier tickt irgendwie ein bisschen was anders. Und mir schwante das ja auch. In Heimatkunde hatte ich ja aufgepasst, dass in Sachsen auch viele Leute leben. Da dachte ich, na Mensch, was soll es werden? Dass es dann so schlimm geworden ist, wie es dann bei der Volkskammerwahl auch geendet hat, dass dann die CDU da 40% gekriegt hat oder noch mehr. Und die Grünen, ach so, es war unter ferner liefen. Und die Westgrünen sind ja sozusagen dann später bei der ersten Bundestagswahl gar nicht eingezogen, sondern nur dieses Häufchen Bürgerbewegter und Ostgrüner. Das war schon bitter, ja, dass das.
Nichtsdestotrotz war die Wahl ein Event. Also niemand hat ja da wirklich was von erwartet. Gut, im Hinterkopf eine Hoffnung, so eine leise Hoffnung, aber eigentlich real nicht. Man wusste, wo der Hase langläuft, aber die Wahl selber war eine gute Aktion nochmal, dass man plakatieren konnte, dass man sich getroffen hat, dass man eine Party gemacht hat und sich selber erstmal ein kleines Stück noch Lebensgefühl bewahren konnte. Die Leute von damals, die da oben im Büro waren, sind die jetzt auch bei der anderen noch? Oder
gab's also mit manchen habe ich noch politisch zu tun. Die sind auch noch, sind jetzt entweder in unserer Gruppe oder in anderen, aber eigentlich eher meistens in recht aufgeklärten Verhältnissen noch irgendwie unterwegs und engagiert. Viele dann aber auch nicht mehr, manche wohnen auch nicht mehr in Potsdam. Dann mussten sich vielleicht anders orientieren, beruflich oder familiär. Und ja, also mit allen habe ich da nichts mehr zu tun, aber man hat ja auch wahnsinnig viele Leute damals kennengelernt. Und also wenn ich mir überlege, eine Zeit, wo die Leute von Büro zu Büro laufen und sich ein Wahlprogramm erbitten, das mit ihrer Familie irgendwie am Armbrotstisch sich gegenseitig vorlesen, um sich zu entscheiden, welche Partei sie für eine Wahl wählen soll. Also das ist ja schon irgendwie ungewöhnlich und schon wahrscheinlich irgendwie ein bisschen historisch, oder?
Ja, ich kann mich an das Infocafé erinnern, was da oben in der oberen Etage war. Da, man kam nicht rein abends. Es kamen Leute von überall her, also nicht nur Potsdamer, auch Wessis, die wollten gucken, was los ist und alle wollten. Also man stand nicht da dort einfach rum. Jeder sprach jeden an und fragte, na, wie denkst du dazu und was wird denn jetzt und so. Alles war aufgeregt und diskutierte den ganzen Abend. Und ja, wünscht man sich immer so eine politische Bewegung, auch eine geistige, dass man wirklich mit jedem kommunizieren kann und auch streiten. Klar, waren auch ganz andere Leute da. Aber die andere hatte mich erinnert, es gab damals auch so eine Art Zeitschrift oder Zeitung, die hieß auch Die Andere. Hat das irgendwie damit was zu tun?
Die gab es, die Zeitung, da steckt aber Detlef Kaminski dahinter. Also die hat gar nichts damit zu tun. Okay. Aber wahrscheinlich ist der Name nicht so fernliegend, als dass man den nicht für alle möglichen Projekte verwendet.
Ich glaube, es ist jetzt Zeit für eine Musik. Was hast du uns denn mitgebracht, Lutz?
Na, ich habe hier so, eigentlich ist es ein Demo-Tape. Mehr habe ich hier nicht. Das erste ist, glaube ich, hier Don't Stop Me Now von Queen.
Oh, na gut. Dann mal los.
I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Having a good time, having a good time.
A shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man.
auf 88,4, dem Sender, der sendet auf der Frequenz 88,4 MHz in Potsdam, 90,7 im Salatschatten bei Jobst. Seid ihr unser Gast heute im Studio, Lutz Böde. Er hatte uns ein bisschen Musik mitgebracht und ich habe hier auf dem Cover gelesen, Potsdam-Lied. Da bin ich neugierig geworden und fragte, was das ist. Und ich würde da gerne mal reinhören, was... Du sagst, ein Demo-Lied ist das?
Nee, das Tape ist eigentlich ein Demo-Tape. Also das haben wir mal für eine Demo zusammengestellt. Ich hatte jetzt nichts anderes mehr da zu Hause. Und ja, das ist, ich weiß nicht, ob man das den geplagten Hörern dann zumuten kann. Das ist so, das hat irgendjemand gut gemeint gemacht irgendwie. Dem Vernehmen nach so mit seiner Frau am Armbrotstisch getextet. So hört sich es auch etwa an. Dann ist da irgendwie eine Musik dazu gemacht worden und irgendein professioneller Sänger hat das eingesungen.
Mhm, aber ein paar Sekunden reinhören können wir doch, oder?
Ja, auf deine Verantwortung.
Auch gerne.
Du bist die Stadt der Schlösser und Seen. In dir hat der alte Fritz sein Denkmal stehen. Du bist die Stadt, in der wir gerne sind. Du bist die Stadt, die ich liebte schon als Kind. Aus der Not zu Ruhm und neuem Glanz wächst du täglich ein kleines Stückchen mehr. Nie verlorst du deine Balance. Bist so schön wie selten weh.
Sag mal, Lutz, gegen was kann man denn eine Demo machen mit diesem Lied?
Nein, also wir sind ja, haben ja auch einen gewissen Unterhaltungsauftrag und Bildungsauftrag auf Demonstration.
Okay, also ich würde erstmal an den parodistischen Gehalt denken, wenn ich das höre. Dass man zum Beispiel gegen die Garnisonskirche eine Demo macht und das Lied dann über die Straßen schmettert
per Lautsprecher. Selbstverständlich.
Also, dass man quasi das Image, dass Leute dieser Stadt, über die andere Anstatt auch ankleben möchten, aus welchen Gründen auch immer, einfach konterkarieren, indem man dem so entgegenkommt. So.
Ja, hoffen wir, dass es so gemeint ist.
Hübsch, richtig hübsch.
Gerne sind. Du bist die Stadt, die liebte schon mein Kind.
Hey, ist die Musik GEMA-frei?
Ich hoffe.
Ja.
Aber immerhin hat der Oberbürgermeister das mal irgendwo vorgestellt. Ich glaube, im Potsdam-TV habe ich das gesehen. Und irgendwie hat er nicht so glücklich dabei geguckt, als er das angepriesen hat.
Naja, also klar, wenn jemand meint, dass er das direkt, so wie der Text ist, anbieten möchte, dann glaube ich schon, kriegt man da Bauchschmerzen. Aber als Parodie ist es, glaube ich, wunderbar.
Ja, natürlich. Das ist ja mit den meisten Parodien so, dass sie eigentlich nicht als Parodien gedacht waren. Zumindest mit den besten.
Wer hat das eingesungen? Kennst du den noch? Oder?
Nee. Also das ist jemand, der hatte eine Kneipe im holländischen Viertel. Mhm. Es gibt irgendwo, bei irgendeiner Band hat er auch mal gesungen. Bei irgendeiner rockigeren Band eigentlich, glaube ich.
Das klang jedenfalls erstmal so von der Expressivität der Stimme nicht so schlecht.
Naja, der Text ist, glaube ich, das allergrößte Problem, was nicht heißt, dass das andere alles keins ist.
Vielleicht kriegt man es ja raus und jeder, der dieses Potsdam-Lied für welchen Anlass auch immer gebrauchen kann, der möge sich bei uns melden, dem schicken wir es dann zu.
Ja, wir hatten auch mal überlegt, zu einer Veranstaltung den Sänger einzuladen und noch ein paar lange Kerls, um das ein schönes Foto mit denen zu machen, aber irgendwie hat es sich nicht durchgesetzt.
Das Potsdam-Lied. Ja, verlassen wir die Vergangenheit. Ich glaube, die Erinnerungen sind noch ein bisschen verblasst, wie an die Wendezeit. Und die jungen Leute wissen das, glaube ich, gar nicht, was in der Lindenstraße da alles mal so gewesen ist. Ich kann mich noch erinnern, zum Wahlkampf hat man da auch so ein Roulette aufgestellt auf der Straße. Und dann schwenkte das so rum und dann blieb das Fähnchen bei irgendeiner Partei stehen. Und die soll es dann gewesen sein. Und dann da stand so ein Kebabladen noch in so einem Wegelchen, der hatte so einen grünen Aufkleber dran und fand das alles ganz toll, was wir da machen. Der erste Kebab in Potsdam. Ja, ich habe gehört, also Leute hatten mir das zugetragen. Ich war da sogar schon mal drin, in der Kneipe am Rondell in Babelsberg. Das war mal deine oder mit jemand zusammen?
Hast du das gemacht? Ja, ich habe die zusammen 2004 war das ja, mit einem Freund zusammen diese Kneipe da eröffnet in Babelsberg. Nora Wes heißt die. Wollen ja ein bisschen Traditionspflege im progressiveren Sinne machen. Das war ja sozusagen der progressivere Teil. Na, Potsdam, das kann man gar nicht sagen, war ja ein eigener Ort damals, was man jetzt auch noch merkt an der ganzen Struktur. Also Babelsberg ist ja immer noch, sag ich mal, so ein autarker Stadtteil, der in sich funktioniert. Man musste also eigentlich gar nicht raus, wenn man da wohnt. Ja, also da hat man vom S-Bahn-Anschluss bis zum Kino alles da. Ist ja nicht bei allen Stadtteilen so in Potsdam. Ja, und Norwes war so der richtige Name dafür. Sollte so ein bisschen uriger sein, ein bisschen linker natürlich auch. Also von Nora Wes war auch als rot verschrien damals. Und ja, die Kneipe, da haben wir eine Menge Veranstaltungen gemacht anfangs. Und habe dann aber nach 3-4 Jahren habe ich sozusagen mich da wieder rausgezogen, weil ich das einfach nicht mehr geschafft habe. Hatte ja dann auch noch den Job im Stadthaus und 1000 Vereine, die irgendwie betreut werden wollten und
naja, ich schon gehört, überall ist der Name Lutz Böde bekannt. Aber diese Kneipe ist natürlich einerseits, man braucht sowas. Also Orte halte ich für was ganz, ganz Wichtiges, wo man sich treffen kann, wo man auch immer, ich wünsche mir, dass das Freilandcafé auch mal zu so einem Ort wird vielleicht noch. Und die ganzen Szene-Kneipen, die es gab in der Innenstadt, also Gutenbergstraße und hinten im Holländerviertel, da war ja irgendwie schon abzusehen, dass sie von ihrer Lage nicht lange dort sein dürfen, dass man da also aufgrund der Immobilienpreisentwicklung da also auch keine Kompromisse machen wird mit den Läden da. Insofern ist natürlich Babelsberg ein besser angesiedelt, aber es hat sich auch nie da was entwickelt rundherum, dass dort ja die Leute aus den Innenstadtkneipen dorthin gehen und sich da eine neue Szene bildet.
Naja, Babelsberg ist ja inzwischen teurer als die Innenstadt. Ja, so ist es ja nicht. Na klar, ist eben ein lukrativer Stadtteil für Familien mit Kindern. Also da was zu finden, ist wahrscheinlich schwieriger als in der Innenstadt, wo es ja noch mal ein paar, sag ich mal, unsanierte Altbaubestände gibt, die es ja eigentlich inzwischen in Babelsberg gar nicht mehr gibt.
Mhm. Also ist Potsdam verloren diesbezüglich?
Naja, sagen wir mal so. Ich denke ja, dass das schöne, kinderreiche Potsdam hat ja das Problem, die Kinder werden ja auch älter und die werden irgendwann feststellen, naja, ich will irgendwo hingehen, hier ist nichts los und dann werden die im Freiland oder im Archiv landen oder gar nichts finden, wo sie landen können und dann werden die schon ihre Interessen zu vertreten wissen, hoffe ich. Archiv? Sonst ist natürlich alles verloren.
Hoffst du auf die Kinder der Leute, die da jetzt gegenüber vom Archiv Richtung Havel wohnen?
Naja, kein Kind kann was für seine Eltern oder es kann ja auch ein Anreiz sein, aus bestimmten familiären Zwängen und sozialen Zusammenhängen auszubrechen. Ja? Wir haben in unserem Fußballverein haben wir auch viele Kinder, auch besser verdienende Eltern, ja. Kinder, die schon geboren werden und als reiche, wohlhabende Menschen und bei denen klar ist, wenn die ihre Schule abbrechen oder keinen Beruf lernen, werden sie auch nicht verhungern. Ja, das ist gibt da schon große Unterschiede und Das heißt trotzdem nicht, dass das alles schlechte Menschen wären oder dass die haben auch ihre Last zu tragen. Ne?
Du sagtest, euer Fußballverein, das ist natürlich SV03.
Nein, wir haben ja noch einen Kinderfußballverein gegründet, Concordia Noaves. Also das ist ja, da gibt es bisher nur Kinderfußball und hoffentlich demnächst auch einen Sportplatz am Babelsberger Park, den wir der Stiftung abgetrotzt haben. Auf den
ist nicht wahr.
Vorflächen, natürlich.
Die Stiftung duldet Sport in ihren heiligen Gärten?
Na, duldet es gut. Die Stiftung wollte auf diesen Vorflächen, es ist ja nicht direkt der Park, sondern der Vorplatz da in Babelsberg, wollte das natürlich nicht. Gibt es ein riesenlanges Verfahren und am Ende hat die Ministerin entschieden, weil die Denkmalbehörden sich nicht einigen konnten. Und jetzt darf da dieser Platz einfach angelegt werden.
Mhm. Das macht die Politik auch manchmal, solche Dinge, gegen die Tradition, gegen das Heere und...
Ja, wenn der Bedarf groß genug ist.
Was gibt es denn sonst so an aktuellen Betulichkeiten, mit denen du dich jetzt rumschlägst in der Stadt oder eure andere Gruppe?
Na, das größte Problem in Potsdam sind natürlich die Mieten, die ganze Entwicklung in den Stadtteilen. Viele können sich das nicht mehr leisten und die Schraube wird immer mehr angedreht natürlich. Es gibt ja gar keinen Mietermarkt, sondern es ist ein Markt für die Vermieter. Die können sich die Mieter inzwischen aussuchen. Und wenn der Mietspiegel... Naja, eigentlich nur noch die Begründung für die Mieterhöhung ist, weil man sagt, na, der Mietspiegel ist gestiegen, ich passe mal meine Miete wieder an, dann ist irgendwas faul natürlich, ne? Und unseres Erachtens muss da die Stadt ran, muss die, und da sind wir natürlich dran, die dazu zu bewegen und überall zu gucken, in den Gebieten, wo saniert, wo modernisiert wird, dass das bedarfsgerecht ist, dass die Mieten günstiger bleiben. Aber es ist natürlich ein aussichtsloses Unterfangen, die Mieten mal wieder zurückdrehen zu wollen in Potsdam.
Die Stadt, meinst du, möge das tun, aber die Stadt würde sich ja damit selber ins Knie schießen, weil eine Stadt ist handlungsfähig aufgrund ihrer Einnahmen und Ausgaben. Und wenn der Immobilienmarkt floriert, dann ist das auch für die Stadt finanziell gut. Also wird doch die Stadt nicht sagen, ja, ich werde das nicht zulassen, weil wozu braucht man diese minderbemittelten?
Ja, natürlich. Die Auffassung gibt es auch in der Stadt ganz stark. Also in der Sozialverwaltung gibt es Leute, die sagen, naja, dann sollen doch diese Leute, die sich das nicht leisten können, nach Brandenburg oder Werder ziehen. Da kommen sie immer noch mit der Bahn in kurzer Zeit hierher. Die arbeiten sowieso nicht. Wir brauchen denen dann auch kein Geld mehr zu bezahlen, wenn sie hier nicht mehr gemeldet sind. Ja, solche Auffassungen gibt es. Und da muss man eben sehen, dass man da möglichst viel, sag ich mal, rausholt in den politischen Kämpfen.
Ja, aber ist das denn nur eine Auffassung, die man quasi mehr oder weniger moralisch, charakterlich einordnen kann? Weil die Bilanz, vor der eine Stadt steht, ist doch ziemlich knallhart in Euro zu rechnen. Und Auffassungen spielen da doch dann nicht so eine große Rolle.
Naja, dafür ist man ja da. Politik ist natürlich das Ausfechten von Interessen auch. Und es ist kein Naturgesetz, dass die Mieten so hoch sind. Der Zement ist nicht teurer in Dessau und nicht billiger in Dessau. Und die Handwerkerstunde sicherlich auch nicht. Trotzdem sind da die Mieten deutlich geringer. Ja, also deswegen, es kann ja gar nicht stimmen, dass das nicht anders geht. Wenn die Pro Potsdam bedarfsgerechter sanieren würde, das heißt mit einfacherem Standard, könnte man etwa ein Drittel der Sanierungskosten sparen. Und das würde sich natürlich auch entsprechend bei den Mieten bemerkbar machen können. Dann ist es ja so, dass die Pro Potsdam auch eine Menge Sonderwünsche erfüllt für die Stadtfraktionen, die den historischen Stadtumbau betreiben. Also das Haus des Reisens wurde abgerissen, der Staudenhof soll abgerissen werden. Das wird alles finanziert aus den Mieten. Die Speicherstadt hier wird für, naja, mit einem Zuschuss von irgendwo, jetzt sind wir glaube ich schon bei 7 Millionen. Da werden die Grundstücke entwickelt, die werden dann von Firmen günstig vermarktet, also da wird der Gewinn dann abgeschöpft und weil die Stadt diese Brache loswerden will, aber das kostet eine Menge Geld und das wird aus den Mieten refinanziert. Das muss natürlich alles nicht sein und ich denke, da konservativ, ne? Städtische Wohnungsgesellschaft ist zuallererst dafür da, preiswerte Mieten zu sichern und alle anderen Sonderwünsche der Stadt müssen eben sehen, wo sie ihr Geld herbekommen. Natürlich wird man sich da nicht in jedem Fall durchsetzen können, aber das ist das, wofür wir uns einsetzen.
Und du sagst also, da wird wirklich Geld umgelagert aus Einnahmen der Mieten
in andere? Ja, natürlich. Also es ist gleich nach der Wende gab es eine Situation, da gab es eine die Privatisierung der jetzigen Pro Potsdam, damals noch GEWOBA, das hat man dann umbenannt, weil man nicht mal darauf angesprochen werden wollte, dass die GEWOBA ja gemeinnützig wäre. Aber gut, man hieß so, also hat man den Namen irgendwann geändert. Und die GEWOBA damals wurde privatisiert aus dem damaligen VEB Gebäudewirtschaft, hieß das. Da konnte man also noch vor der Wende privatisieren. Der Oberbürgermeister geht da zum Notar und sagt, wir gründen aus diesem Wohnungsbestand diese städtische Wohnungsgesellschaft und denen übertragen wir diese folgende Liste von Grundstücken. Dann irgendwann wurden die aber nie eingetragen ins Grundbuch, diese Grundstücke. Und man hat die, das ist durchaus ein Novum in Ostdeutschland, man hat die später verkauft an die Pro Potsdam, also an die GEWOBA damals noch. Ja. Und sozusagen mehr als 100 Millionen von dem Pro Potsdam Vermögen in den Stadthaushalt überführt und die ist erst dann nach und nach über die Mieten entschuldet. Also es war ein guter Batzen Geld.
Hübscher Trick. Das haben sich was einfallen lassen. Wer macht denn sowas? Kommt das aus allen bürgerlichen Parteien? Oder?
Ja, ja, der Kämmerer der Stadt, der bezeichnet die Stadt ganz ungeniert als Konzern. Der redet immer davon, dass die Stadt ist ein Konzern und eben dazu gehören für ihn das Klinikum, das Gewinn abwirft inzwischen. Ja, die Pro Potsdam, die EWP, alle müssen da ein bisschen Gewinn erwirtschaften. So funktioniert die Denkweise. Und aus dem Gewinn, was dann in der Stadt im Konzern ankommt, baut der Konzern dann eben eine barocke Stadtkulisse auf.
Mhm. Ja, immerhin hat er kapiert, wie Kapitalismus funktioniert. Das kann man ihm ja nicht vorwerfen.
So ist es.
Wir haben es wieder mal geschafft bis zur nächsten Musik. Lutz sagte, die 12, das sind die Scherben.
Oh ja, und der Turmsturz sein.
Der Turmsturz sein. Von der Kirche.
Hoffen wir, dass der nicht einstürzen muss, weil er nicht gebaut wird.
Okay.
Oh!
wird einstürzen, eine Prophezeiung von den Scherben zum Turm der Garnisonskirche. Alles, was irgendwie nach Sozialismus und DDR riecht, muss weg und alles, was nach dem alten Fritz aussieht, muss wieder hin. Der Staudenhof, warum muss denn das Ding weg?
Na, das werden wir noch sehen, ob das weg muss. Da ist noch eine Auseinandersetzung. Die Mieterinnen, die da drin wohnen, sind ja sehr entschlossen, da zu bleiben. Der Zustand ist natürlich nicht mehr besonders gut. Jetzt gibt es so eine Art Bestandsgarantie der Stadtverordneten für 10 Jahre. Dann wollen wir doch mal sehen, was in 10 Jahren ist. Und wir werden es auch nicht zulassen, dass da so sukzessiv leer gezogen wird. Und es ist ja auch für die Pro Potsdam, die städtische Wohnungsgesellschaft, eine Menge an Kapital, was da steht, wenn man so will. Daher hat die auch ein großes Interesse. Das sind 182 Wohnungen.
Als Staudenhof meinst du das Wohngebiet dahinter?
Nee, ich meine das, den Block, wo unten die Galerie drin ist, jetzt auch eine kleine Kneipe. Und oben sind 182 Wohnungen. Gegenüber von der Fachhochschule. Und die Fachhochschule, die soll auf jeden Fall auch weg, aber mal sehen.
Für mich ist es nach dem Schloss Sanssouci das schönste Gebäude in Potsdam. Das finde ich ja sehr schade, wenn der weichen muss. Also von den Ideen, die da architektonisch umgesetzt sind, ist natürlich klar 70er Jahre, aber das hat doch was. Das ist doch einmalig, so ein Bauwerk. Das ist doch richtig ganz individuell gestaltet, aus jeder Perspektive.
Bis 2018 sollen sie noch stehen. Wir brauchen überall in der Stadt Bandproberäume, Ateliers wären da super gut geeignet. Gucken wir mal.
Unser Enno muss ja jetzt auch demnächst raus aus dem Brauereihaus, hat sich da eingemietet und da sind jetzt auch Eigentumswohnungen rein und bringt halt das Geld und Bandproberäume bringen nichts. Da ist wohl hinter dem Ding auch ein Heizhaus, da hat wohl auch so ein Künstler sich eingemietet und baut da riesige Skulpturen drin und wo der denn hin soll, wird es denn alles nicht geben.
Dann die Fachhochschule, dieser Bereich wäre super gut geeignet, da sind riesige Räume leer. Wenn die Fachhochschule wirklich an die Pappelallee zieht, wäre das ein tolles Atelierhaus, man könnte unten sogar ausstellen, mitten im Stadtzentrum.
Und Veranstaltungen.
Eine tolle Lösung, ja.
In den Hörsälen, die da drin sind. Also eigentlich ein funktionaler Bau, wie er besser nicht sein kann. Naja, und diese Kirche, da hatte ich jetzt von links gehört, von Adrian, da soll es irgendein Problem geben, dass die gar nicht gebaut werden darf. Kannst du da was zu sagen?
Na, die Garnisonkirche ist ja das umstrittenste Projekt eigentlich in Potsdam seit der Wende. Einmal durch die Geschichte dieses Aufbauprojekts. War durch rechtsextreme Kreise die erste Aufbauinitiative. Heute sieht man das teilweise noch in den Glocken, obwohl einige Inschriften da schon entfernt werden mussten, die so die verlorenen Ostgebiete enthielten. Ist ja da immer noch der Verband deutscher Soldaten da drin, also ein rechtsextremer Verband als Inschrift in so einer Glocke. Und inzwischen gibt es ja diese kirchliche Stiftung, die das betreibt, sodass die Diskussion ein bisschen sich verschoben hat. Es gibt heute mehr Stadtentwicklungsgründe, also die Debatte Kopie oder was Neues, ja, oder Verkehrsführung an diesem Ort. Also so eine Grundsatzfragen einerseits, aber natürlich auch die Fragen der Finanzierung. Und da muss man sagen, die kirchliche Stiftung ist damals gestartet mit dem Versprechen Aufbau Spenden und steuert schnurstracks auf, sag ich mal, 95% öffentliche Gelder zu, wenn das so weitergeht. Weil bisher ist die öffentliche Hand der größte Unterstützer dieses Projektes und die Spendensammlung ist eigentlich gescheitert. Das muss man so sehen. Jetzt gibt es vom Bund die Zusage, 12 Millionen zur Verfügung zu stellen. Hat der scheidende Kulturstaatssekretär Neumann noch kurz vor Amtsabtritt versprochen vor der Wahl. Aber nach der Wahl wurde jetzt hier gesagt von der neuen Kulturverantwortlichen, dass es dieses Geld nur gibt, wenn die Vollfinanzierung gewährleistet ist, zumindest für den Turm, für den ersten Bauteil. Und der ist ja mindestens bei 40 Millionen, also fehlen noch 28 Millionen, sodass da erstmal gar nichts passiert zurzeit an Aufbau. Und dann wollen wir mal sehen, jetzt wird es im März noch eine Initiative geben, ein Bürgerbegehren zu starten gegen den Aufbau der Garnisonkirche, was ein bisschen schwierig ist, weil die Abstimmungsfrage darf nicht ins Baurecht eingreifen, in den städtischen Haushalt oder in Bundesfragen. Also da gibt es einen Ausschlusskatalog und es wird sich jetzt wohl auf die Frage zuspitzen, ob die Stadt aus dieser kirchlichen Stiftung, also die Stadt ist in der kirchlichen Stiftung, da Mitglied, auch ein Novum sicher, ob die da austritt. Das ist eine Frage, die haben die Stadtverordneten zu entscheiden und die ist dem Bürgerbegehren zugänglich. Und das wird wohl noch im März starten und dann gucken wir mal, was da rauskommt.
Habt ihr denn einen Überblick, wie die Stimmung unter den Leuten in Potsdam ist? So im Mittel?
Also ich denke, die Mehrheit wird das Vorhaben schon sehr kritisch sehen. Gerade auch ab dem Zeitpunkt, wo jetzt ganz unverhohlen nochmal in die öffentlichen Finanzen gegriffen wurde, da haben die Leute dann schon das Gefühl, naja, jetzt ist mal so ein Punkt erreicht, dann sollten wir uns von dem Projekt verabschieden.
Weil ich stelle mir vor, dass Altpotsdamer da kein Interesse haben an dieser Kirche, vielleicht die ganz, ganz Alten und allen neu zugezogenen, kann es doch wurscht sein, ob da so ein Ding steht oder nicht.
Na, es gibt da wenig Untersuchungen. 97 gab es mal eine Forsa-Umfrage, die hat in allen Altersgruppen eine Mehrheit gegen den Aufbau ergeben. Allerdings den geringsten unter ganz jungen Leuten, verrückterweise, und die stärkste Ablehnung eigentlich bei Leuten, die noch gekannt haben. Ja. Jetzt hat sich die Bevölkerungsstruktur natürlich seitdem erheblich verändert, das ist klar, aber...
Überraschend.
Überraschend, ja, ist überraschend.
Man kann aus der Geschichte also auch lernen. Wo kann man dich erleben demnächst? In welcher Aktion?
Naja, schon bei den Unterschriftensammlungen für die Garnisonkirche, da wird schon einiges zu tun geben. Ansonsten hat man ja seine Baustellen. Ich habe eine Fußball-Kindermannschaft, die soll ja auch nicht zu kurz kommen.
Mit denen trainierst du richtig?
Ja, ja. Die sind 10 Jahre jetzt, also macht irre Spaß und die lernen auch sehr schnell in dem Alter und ist ja auch ein Verein, der den anderen sozialen Anspruch hat, wo soziale Belange im Mittelpunkt stehen und weniger der sportliche Erfolg, was nicht heißt, dass man seine Spiele mit Absicht verliert, aber man setzt sich selbst Grenzen, in denen man mit so einer Gruppe zusammen trainiert und arbeitet sozusagen.
Ich meine, so eine Aktion gegen die Kirche, egal wie wichtig oder unwichtig denn das nur ist, dass die da wieder steht oder nicht, erinnert mich so an die Wahl März 90. Niemand hat davon was erhofft, aber trotzdem war es ein Event, bei dem man zusammenkommen konnte, wo man viele Leute kennenlernen konnte, sich vernetzen konnte. Viele Leute aus der damaligen Zeit kennt man noch und ich denke, dass deswegen schon alleine so eine Aktion wichtig sind, also der eigenen internen, also Leute zusammentrommeln, wo man vielleicht auch mal eine Veranstaltung zu machen kann, sich persönlich kennenlernt. Also Demo ist ja da nicht so der rechte Ort, da wo man sich wirklich trifft, aber bei den Vorbereitungen oder so.
Ja, mit anderen Leuten was zusammen machen ist ja immer eine gute Art, sich kennenzulernen und auch soziale Kontakte zu pflegen. Und wir haben ja auch mal versucht, politische Aktionen so zu machen, dass sie Spaß machen. Ich finde zum Beispiel in Potsdam die Demonstration immer sehr viel, sehr viel entspannter und sehr viel humorvoller als in anderen Städten. Und ich mir in Berlin so eine Demo gebe, gehe ich lieber nach Potsdam, da kann man seine Großeltern mitnehmen, sage ich mal. Ich habe jetzt keine mehr, aber würde ich sonst machen, weil man weiß, das geht hier alles ein bisschen, mit ein bisschen mehr Augenzwinkern und ein bisschen Ironie und Satire ab. Ja. Und ich finde, so einer Protestbewegung steht das auch gut zu Gesicht, mal die Aktionsform ein bisschen zu erweitern.
Na gut, aber so Spaß-Demokultur gab es ja auch schon zur Genüge und bis hin zu Occupy und Occupy und wie sie alle hießen und ein paar Jahre zurück noch Attack mit vielen so Spaßsachen. Und wenn man dann aber das, was man vorträgt, dann nicht auch vorher mal beredet, dann kommt dabei auch viel Mist rum. Also man redet am Problem vorbei, also man bettelt den Staat an, von dem man genau weiß, das wird er nicht tun und er hat Gründe dafür. Und wenn man diese Gründe nicht sehen will, dann glaube ich, kann so eine Demo auch so ein Selbstbetrug werden für die Leute, dass sie sich so ein bisschen auch das Stück Demokratie, was man ihnen als Plakat verkauft, sich selber von der Rückseite auch nochmal bemalen. Also ich fände es schon gut, wenn man sich auch verständigt zu den Inhalten und zu dem, was man erwartet. Macht ihr da auch...
Natürlich. Also ich meine, man muss auch wissen, wofür man wird oder was man fordert. Darüber sollte man sich schon verständigen. Das ist doch ganz klar. Und man sollte auch zu einer Kultur kommen, wo man keine völlig unrealistischen Erwartungen an den Erfolg von politischen Aktionen hat, denke ich. Ja, also es frustriert dann Leute. Mitunter sollte man auch Sachen tun, auch wenn der Erfolg zweifelhaft ist. Aber wenn man da realistische Vorstellungen davon entwickelt, haut einen das auch nicht um. Und man hat auch wieder Erfolgserlebnisse in anderen Bereichen. Das ist, denke ich, ganz wichtig, dass man sich nicht durch völlig übersteigerte Erwartungen sozusagen aus dem Gleis werfen lässt dann.
Also wer demnächst vorhat, gegen irgendwas zu demonstrieren, wende sich an Lutz Böde, er ist da Experte und kennt viele Leute, die dann da mitmachen. Vorhin hattest du erzählt, du wolltest auch eine Veranstaltungsreihe wieder eröffnen, möglicherweise hier auch im Haus 2.
Das ist noch nicht ganz spruchreif, aber wir sind da im Gespräch, wieder mal so eine Interviewreihe, so eine Gesprächsreihe zu machen.
Das sollte mich freuen. Dann sind wir sicherlich auch mit dem Mikrofon von Frau Po dabei. Und heute, ja, waren wir es auch. Die Zeit ist rum. Lutz, es hat mich sehr gefreut, dich mal wieder zu sehen. Hab dich beinahe gar nicht erkannt. Nach 22 Jahren. Und ja, vielleicht demnächst wieder in diesem Kino zu interessanten Themen aus der Stadt Potsdam. Wir hatten zu Gast Lutz Böde, der auf allen Hochzeiten in Potsdam unterwegs ist und ja mittlerweile eine Größe in der Stadt darstellt. Quatsch. Nein. Honig hinter die Ohren. Und ich war Jobs. Mich könnt ihr wiedersehen. Ja, demnächst auch hier wieder am 2. und 4. Montag auf Frapo, der Salatschatten. Und wir verabschieden uns mit eine Musik, die Lutz Böde uns spendiert hat. Tschüss.
Gibst du mir Steine, geb ich dir Sand. 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 Gibst du mir Wasser, rühr ich den Kalk. 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 Wir bauen eine neue Stadt. Wir bauen eine neue Stadt. Wir bauen eine neue Stadt. Thank you.